Zu hören ist die Sendung Osmose, die euch Beiträge freier Radios präsentiert und in unserer heutigen sehr angespannten Zeit mit Kriegslüsternheit ist es auch wichtig, dass man mal eine andere Meinung hört. Hier ist das Antikriegsradio aus Karlsruhe von Radio Querfunk.
Querfunk auf 104,8 MHz, das freie Radio in Karlsruhe. Willkommen beim Antikriegsradio.
Unsere Wärmer, sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren.
Vorwärts und nicht vergessen und die Frage konkret gestellt. Kein Hungern und Vernetzen.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr da seid. Das Antikriegsradio heute dokumentiert eine Rede der Demonstration in Stuttgart, Kommunen am Limit. Wir spielen einen Beitrag, der sich mit der Geschlechterrolle der Bundeswehr beschäftigt. Die bestialischsten Waffen sind autonome Waffensysteme. Fast 400 Milliarden will die Bundeswehr für Kamikaze-Drohnen in den nächsten Jahren ausgeben. Die großen Friedensorganisationen in der Bundesrepublik haben sich geeinigt auf eine gemeinsame Unterschriftenaktion. Sie lautet: immer mehr fürs Militär, nicht mit mir. Und am Ende der Sendung strahlen wir aus die diesjährige Gedenkrede der VVN zur Reichspogromnacht vom 9. November 1938.
Vous parlez de la paix, en même temps vous armez tous les acteurs dans les guerres hypocrites. Arrêtez de parler, arrêtez de les armer. Vous parlez de la paix, en même temps vous armez tous les acteurs dans les guerres hypocrites. Vous voulez pas la paix, vous voulez pas la paix. Sie schaut in den Lauf, denn sie misset auf, sie gezieht und Angstschweiß tropft von der Stirn. Sie hat ihn wie gewählt, diesen Krieg, doch er wird ihr Leben beenden. Worum es hier geht, ist Profit, an die Opfer will niemand denken. Anderer Ort, gleicher Tag, anderer Deal, die Ware heißt Frieden und am Tisch wird dort diskutiert. Jeder scheint seht hier im Krieg und kann uns Menschen schnell blenden. Wie kann es sein, dass uns nur darum geht, immer mehr zu verdienen, während andere deswegen krepieren? Erklärt das dem Mensch, der da liegt, sein Blut geht an unseren Enden. On est tous choqués, on est tous interloqués. En même temps, le profit de l'industrie d'armement se multiplie, ça c'est la folie. Pour eux, c'est une stratégie, pour tous les autres, c'est une tragédie. Racontez ça aux enfants sans famille, aux gens sans abri, aux gens avec les bras et jambes perdus. Que leur souffrance fait partie de la croissance économique. Arrêtons de faire les hypocrites de chaque guerre, on profite de la misère, elle nous rend plus riches. Ce monde est dingue. On se fait du fric avec la mort et les flingues. Vous parlez de la paix, en même temps vous armez tous les acteurs dans les guerres hypocrites. Arrêtez de parler, arrêtez de les armer. Vous parlez de la paix, en même temps vous armez tous les acteurs dans les guerres hypocrites. Vous voulez pas la paix,
Staaten, die sich für Konfliktlösungen engagieren. Doch ein anderes Signal wird gesendet. Anhand von Verträgen, die den Waffenhandel vor allem platzieren.
Vous parlez de la paix, en même temps vous armez tous les acteurs dans les guerres hypocrites. Arrêtez de parler, arrêtez de désarmer.
Antikriegsradio im Querfunk, wie jeden dritten Sonntag im Monat zwischen 13 Uhr und 14 Uhr. Kommunen am Limit, lautete eine Kundgebung mit Demonstration am 8. November in Stuttgart. Unter anderem hatte Verdi aufgerufen, es gehe um unsere Lebensbedingungen, unsere Demokratie, es geht um unsere Zukunft. Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit hängen ab von starken Kommunen. Doch Stellenabbau, fehlende Investitionen und Unterfinanzierung führen zu maroden Schulen, langen Wartezeiten, fehlenden Kita-Plätzen, unpünktlichem öffentlichem Personennahverkehr, zu Wohnungsmangel und chronisch überbelastetem Personal im öffentlichen Dienst. Viele Kommunen haben für die Haushaltsberatungen im Herbst bereits dramatische Kürzungen vorgesehen, bei Vereinen, Kultur und allem, was Städte und Gemeinden lebenswert macht. Das gefährdet unsere Demokratie, schreibt Verdi, und stärkt rechte Kräfte. Im Folgenden eine Rede, die in Stuttgart gehalten wurde, vom Aktionsbündnis 8. März.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir alle spüren und haben bereits viele Statements gehört, was die aktuellen kommunalen Kürzungen bedeuten, besonders für diejenigen, die täglich in Kitas, Krankenhäusern, in der Pflege oder in der sozialen Arbeit alles geben. Und jetzt hören wir eine Stimme, die deutlich macht, die Kürzungen sind kein Zufall, sondern Ausdruck eines Systems, das Profite über Menschen stellt. Und eine Stimme, die uns erinnert, dass Fürsorge keine Privatsache ist, sondern eine gemeinsame Aufgabe. Begrüßt mit mir zusammen Eva und Maike vom Aktionsbündnis 8. März, die auch nochmal darlegen werden, warum es auch aus feministischer Sicht wichtig ist, zusammenzustehen.
Liebe Kolleginnen, liebe MitstreiterInnen, wir sind das Aktionsbündnis 8. März, eine feministische Gruppe aus Stuttgart. In den letzten Jahren haben wir zahlreiche Arbeitskämpfe unterstützt, insbesondere in Bereichen, in denen überwiegend Frauen arbeiten. Außerdem organisieren wir Demos gegen patriarchale Gewalt und fordern die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Gemeinsam mit dem feministischen Frauengesundheitszentrum und Frauen helfen Frauen Stuttgart haben wir einen feministischen Aufruf gegen die Kürzungen verfasst.
Gegen die kommunalen Kürzungen treffen uns als Frauen, Trans-, Inter-, Nichtbinäre und Agender-Personen. Die Kürzungen treffen uns, weil wir den Großteil der Beschäftigten im sozialen Bereich ausmachen. Wir arbeiten schon jetzt am Limit. Mit den Kürzungen steigt die Arbeitsbelastung noch weiter an. Die Situation spitzt sich dabei nicht nur für uns zu, sondern auch für die Kinder, die wir in der Kita betreuen, auch für die Adressatinnen, die wir in der sozialen Arbeit unterstützen, auch für die PatientInnen, die wir in Krankenhäusern versorgen, auch für die Menschen, die wir ambulant und in Heimen pflegen.
Die Kürzungen treffen uns, weil wir diejenigen sind, die den Sozialabbau im Privaten auffangen müssen. Es werden wir sein, die unbezahlt einspringen, wenn der Kita-Platz unbezahlbar wird oder unsere Angehörigen nicht mehr vom Pflegedienst betreut werden können. Jede Kürzung bedeutet für uns mehr unbezahlte Haus- und Sorgearbeit.
Dabei müsste es nicht so sein. Die aktuelle Situation ist nicht naturgegeben. Sie ist Ergebnis vom Patriarchat und vom kapitalistischen System. Einem System, in dem Profite an erster Stelle stehen. Während wir uns Sorgen ums Geld machen, scheffeln einige wenige UnternehmerInnen Milliarden. Während Soziales kaputtgespart wird, fließen Unsummen in Aufrüstung und Krieg, um die Profite von morgen zu sichern. Mit rassistischer Hetze, wie den Aussagen von Merz, wird von den Ursachen der Krisen abgelenkt und versucht, uns zu spalten.
Die Ausstattung der öffentlichen Daseinsfürsorge darf nicht von Wachstumszielen der Wirtschaft abhängen. Wir kämpfen für ein System, in dem gegenseitige Fürsorge im Zentrum steht, in dem Haus- und Sorgearbeit kollektiv organisiert wird und nicht nur wir Flinters und nicht nur auf uns Flinters lasten. Auch wenn es uns heute noch weit weg erscheint, sind wir fest davon überzeugt, dass eine andere Welt möglich ist. Dafür kämpfen wir als FeministInnen, nicht nur hier, sondern international. Wir erinnern uns an feministische Streiks von Island über die Schweiz bis nach Argentinien. Sie zeigen deutlich, welche Kraft darin steckt, wenn wir uns zusammenschließen und unsere Arbeit niederlegen. Wenn wir streiken, steht die Welt still.
Das braucht es, denn eins ist klar. Veränderung wird uns nicht geschenkt, sondern von uns gemeinsam erkämpft. Gehen wir auf die Straße, streiken wir feministisch.
Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Lasst uns das System aus den Angeln heben.
Κάποια στέρη φωτεινό κυλάει στον ουρανό. Κοιμώνται ακόμα τα παιδιά κατά απ' τη ρόδια και
Antikriegsradio wie jeden dritten Sonntag im Monat. Es gibt einen Beitrag zur Geschlechtergeschichte der Bundeswehr. Der ist produziert von Radio Blau. Autor ist Carlo Hoffmann. Der Beitrag zeichne die Geschichte der Wehrpflicht und des Soldatenbildes in der Bundesrepublik Deutschland nach. Von der Wiederbewaffnung 1956 über die 68er-Proteste bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011. Der Beitrag zeigt, wie sich das Ideal soldatischer Männlichkeit wandelte und die Bundeswehr heute mit feministischen und queeren Bildern um ein moderneres Image ringt. Resa Schwarz und Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung warnen jedoch, dass diese feministische Selbstdarstellung oft nur der Legitimation militärischer Strukturen und Machtinteressen dient. Hier also dankenswerterweise der Beitrag von Radio Blau zur Geschlechtergeschichte der Bundeswehr im Antikriegsradio.
In der frühen Bundesrepublik galt der Soldat lange als Vorbild deutscher Männlichkeit. Diszipliniert, wehrhaft und opferbereit. Doch dieses Bild machte eine extreme Änderung durch. Am 1. Juli 2011 endete die Wehrpflicht in Deutschland, mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrer Wiedereinführung. Die Aussetzung war kein plötzlicher Bruch, sondern das absehbare Ende eines langen Wandels. Die Nachkriegsära. Nach 1945 war das Militär im deutschen Bewusstsein diskreditiert. Resa Schwarz von der Informationsstelle Militarisierung hat sich mit der Geschichte der Wehrpflicht in der jungen Bundesrepublik auseinandergesetzt.
Die halbe Welt wurde ja durch deutsche Waffen in Schutt und Asche gelegt. Viele Menschen hatten dadurch, was sie da halt auch erlebt haben, was alles anrichten kann, Angst, dass Deutschland sich wieder bewaffnet. Und diese Angst war gar nicht so unbegründet.
So Resa Schwarz von der Informationsstelle Militarisierung. Nichtsdestotrotz führte die Bundesregierung 1956 die Wehrpflicht wieder ein. In den Schulen wurden Jugendoffiziere eingesetzt, um mit SchülerInnen über Sicherheitspolitik zu sprechen. Gleichzeitig protestierten Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und viele BürgerInnen gegen den Militarismus.
Der ehrwürdige Römerplatz erlebte eine politische Demonstration. Die Gewerkschaftsjugend, die Falken, die Naturfreunde und der Sozialistische Deutsche Studentenbund hatten zum Protest gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik gerufen.
Sie unterlagen. Am 21. Juli 1956 wurde so die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt. Ohne den Kalten Krieg hätte es diese so schnell nicht gegeben. Die Folge waren Jahrzehnte militärischer Anspannung. Um die KritikerInnen der Wiederbewaffnung zu besänftigen, etablierten Politik und Militär das Konzept der inneren Führung. Es wird auch als Unternehmensphilosophie der Bundeswehr bezeichnet. Statt blindem Gehorsam sollten Soldaten in letzter Instanz ihrem demokratischen Gewissen verpflichtet sein.
Abwechslung muss sein. Der Dienstplan sorgt dafür. Staatsbürgerlicher Unterricht. Die Gruppen diskutieren ein bestimmtes Thema und erarbeiten sich gemeinsam ein Ergebnis.
Jürgen! Ja, wo geht's hin? Ich komm, Chef.
Engelmann ist der gewählte Vertrauensmann der Kompanie.
Staatsbürgerunterricht, gewählte Vertrauensmänner. Solche Institutionen, wie sie hier 1957 in einem Werbefilm der Bundeswehr dargestellt wurden, galten als sehr fortschrittlich. So gelang es den Architekten der Wiederbewaffnung Deutschlands, nur 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg einen Konsens in der Bevölkerung zu organisieren und KritikerInnen zu besänftigen. In der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft blieb ein soldatisches Männlichkeitsideal vorherrschend. Die Armee der Wehrpflichtigen war der Ort, an dem dieses Männlichkeitsbild produziert wurde. Frauen blieben ausgeschlossen. Staatsbürgerschaft in Uniform war vorrangig männlich konzipiert. Denn der Staat wurde als männliche Sphäre betrachtet. Dem Manne der Staat, der Frau die Familie. Diese patriarchale Gesellschaftsvorstellung wirkte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Die Frage bleibt: Hat die innere Führung das Militär wirklich demokratisiert? Oder hat sie nur ein neues, demokratisches Gesicht über den Militarismus gelegt und so der herrschenden Ordnung im kapitalistischen Block gedient? Die 68er-Bewegung. Mitte der 1960er Jahre geriet diese Ordnung ins Wanken. Unter dem Motto Autoritäten zersetzen, Kriegsdienst verweigern, forderten junge Menschen einen radikalen Bruch mit Militär und Hierarchien.
Und es sollte deutlich gesagt werden, die Bundeswehr und die paramilitärischen Verbände in Westdeutschland und Westberlin haben nur noch eine einzige Aufgabe in der historischen Periode, in der sie jetzt sind. Zu verhindern die Revolution in Deutschland, nichts anderes.
Und wie diese Rede von Rudi Dutschke verdeutlicht, die 68er-Bewegung kritisierte die Bundeswehr auch als systemstabilisierend. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer stieg infolge der Protestwelle sprunghaft an. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz ermöglichte es, statt des Wehrdienstes einen Zivildienst zu absolvieren. Der Zivildienst galt damals in weiten Teilen der Bevölkerung noch als zutiefst unmännlich. Alternativkulturen, Rockmusik, WGs statt Kleinfamilie, eine Gegenwelt zum soldatischen Ideal. Obwohl die Politik den Zivildienst anfangs unattraktiver gestaltete, er dauerte oft sogar länger als der Wehrdienst, stieg seine gesellschaftliche Anerkennung. Die Krankenhäuser und Altenheime wären ohne die Zivis kaum zu betreiben gewesen. Das Image des männlichen Staatsbürgers in Uniform verblasste. Vernunft im Alltag und wehrhafter Kämpfer im Ernstfall. Diese Vorstellung war endgültig überholt.
Ach Mensch, ist das traurig. Hast du etwas Zeit für mich? Sing ich ein Lied für dich?
In den 1980er Jahren entstand die breite Friedensbewegung in Deutschland. In Popkultur und Alltag galten Kampfanzug und Panzerfahrzeug als bedrohlich, altmodisch, kriegerische Politik als leichtsinnig und narzisstisch.
99 Kriegsminister, Streichhölzer und Benzinkanister hielten sich für schlau. Wir taten schon fette Beute.
Der Mythos, dass attraktive Männlichkeit über den Waffengang definiert wird, war zunehmend brüchig. Die neuen Schulen der Männlichkeit waren Motorradwerkstätten, Fußballplatz oder Rockkonzerte, weit populärer als Kaserne und Schießplatz. Mit dem Mauerfall 1989 und dem Ende des Kalten Krieges sahen viele keinen Sinn mehr im Pflichtdienst. Befürworter betonten den Nutzen der gemeinsamen Dienstzeit für Ost und West. Außerdem war das Gesundheitssystem stark auf die Zivis angewiesen. Doch der politische Wille schwand. Die Wehrdienstzeit wurde kontinuierlich gekürzt, um Kosten zu sparen. 1996 waren es noch 12 Monate Dienst, bis 2009 waren es nur noch 6. 2011 schließlich trat die Aussetzung in Kraft, und zwar im Zuge der Euro- und Finanzkrise. Im Bundeshaushalt mussten massive Einsparungen vorgenommen werden. Der sogenannte Sparzwang überwog also alle anderen Argumente. So entschied die schwarz-gelbe Bundesregierung, die Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 auszusetzen. Die Bundeswehr musste unterdessen ganz anderen Zwecken dienen. Kampfeinsätzen im Ausland, an denen sich Deutschland seit 1999 beteiligte. Damit ging auch ein neues Soldatenbild einher. Der Miles Protector ist der Soldat moderner Auslandseinsätze. Kein klassischer Frontkämpfer, sondern ein technisch hochgerüsteter Beschützer und Vermittler, der humanitäre Aufgaben übernimmt, im Ausland interkulturell agiert und sich als Hüter von Sicherheit und Ordnung inszeniert. Um fortbestehen zu können, setzte das neue Männlichkeitsbild des Militärs also weniger auf Dominanz und mehr auf technisches Expertentum. Parallel dazu hat sich die Bundeswehr in den letzten Jahren häufig ein feministisches, inklusives und queerfreundliches Image gegeben.
Frau sein und Bundeswehr passt für mich zusammen, weil das Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt. Es zählt bloß Fähigkeit, Eignung und Leistung. Dadurch kommt unglaublich viel Kreativität und Individualität in die Truppe. Mehr Infos unter karrierekaserne.de.
Erst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs öffnete im Jahr 2000 sämtliche Laufbahnen der Bundeswehr für Frauen. Queere Menschen in der Bundeswehr werden seit langem diskriminiert. Seit dem Jahr 2000 gibt es eine queere Interessensvertretung, Queer BW, die sich für Akzeptanz und Vielfalt in der Bundeswehr einsetzt. Diversity in der Bundeswehr – ein erfreulicher Fortschritt? Die US-amerikanische Philosophin Nancy Fraser beschreibt in ihrem berühmten Aufsatz »Die List der Geschichte« die zwiespältige Entwicklung, wenn sich kapitalistische Strukturen einen feministischen Deckmantel zulegen. Demnach werden ehemals emanzipatorische Impulse umgekehrt und den Machtstrukturen dienstbar gemacht, die sie einst kritisieren wollten. Die Bundeswehr vertritt nach wie vor deutsche Interessen im Ausland und sichert den Status quo. Gleichzeitig inszeniert sie sich heute als modern und inklusiv, etwa mit Uniformen für Schwangere. Auf den ersten Blick klingt das nach Fortschritt. Frauen und LGBT-Militärangehörige erhalten mehr Sichtbarkeit. Fraser und andere KritikerInnen sehen darin allerdings eine List der Geschichte. Diese Neuerungen markieren ihrer Ansicht nach keine echte politische Emanzipation, sondern nur eine kulturelle Simulation. In diesem Zusammenhang fällt häufig der Begriff Pinkwashing. Jacqueline Andres arbeitet ebenfalls bei der Informationsstelle Militarisierung und hat sich intensiv mit Geschlechterfragen und Militär auseinandergesetzt.
Also ich frage mich auch, warum braucht die Bundeswehr diesen Anstrich von feministisch und von queer und divers und behindertenfreundlich? Also ich denke, ein Punkt ist auf jeden Fall, dass man versucht, auch Frauen zu rekrutieren. Ein anderer Punkt ist die Selbstdarstellung, um sich zu legitimieren, um sich zusammen mit dem Punkt feministisch auch humanitär zu zeigen, dass man behauptet, dass es darum geht, Leben zu schützen, Frieden zu sichern, dann ne, im Afghanistan-Einsatz den Frauen zu helfen. Also dass es auch eine Legitimierung einerseits der Einsätze ist und andererseits auch sich selbst. Und ich sehe das auch so ein bisschen als so eine Fortsetzung von diesen Legitimierungsrahmungen, die wir ja schon im Kolonialismus hatten. Da hieß es, dass man Zivilisation und Fortschritt mit sich trägt und mit in der Welt verbreitet und dass es eine Aufopferung ist. Es ist eine Verantwortung, die die zivilisierten Gesellschaften und fortschrittlichen Gesellschaften den unzivilisierten Gesellschaften gegenüber haben. Und später wurde dann aus dem Demokratie und die Frauenrechte. Und jetzt gerade ist es die Rechte von den queeren Personen.
Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung hat die Selbstdarstellung von Soldatinnen und Soldaten auf TikTok untersucht. Neben offiziellen Werbeanzeigen gibt es dort auch zahlreiche persönliche Accounts von Soldatinnen und Soldaten. Auch dort findet sich teilweise ein feministisches Image.
Ja, wenn wir uns die Accounts anschauen von Soldaten und Soldatinnen auf TikTok, dann ist einerseits bei den Frauen schon eine Aneignung von Feminismus oder eine vermeintliche Aneignung von Feminismus zu sehen. Zum Beispiel gibt es da einen Account von einer Soldatin, die zu den am meisten Gelikten gehört. Very Hair Arms heißt sie. Da sagt sie auch in einem Video, dass sie oft diesen Vorwurf kriegt, Frauen wie du haben in der Bundeswehr nichts zu verloren. Und dann sieht man sie in einem Bild in einem Kraftraum mit Hanteln, wie sie trainiert und sagt, Frauen wie ich. Und sie gibt dann noch einen Kussmund ab, was sie oft macht. Und was sie macht, ist, dass sie dieses Männlichkeitsbild, was in der Bundeswehr geschaffen wird, von Stärke, körperlicher Stärke, dass sie das übernimmt, dass sie das als feministisch praktisch erklärt. Und dann selber noch diese feminisierte Niedlichkeitsgeste macht. Also wir haben einerseits diese vermeintliche Aneignung von Feminismus oder zu sagen, dass es feministisch ist, dass sie einstehen für Frauen und für ein anderes Frauenbild, aber gleichzeitig reproduzieren sie es auch.
In den TikTok-Accounts von männlichen Soldaten ist Jacqueline Andres auf patriarchale Bilderwelten gestoßen.
Allgemein sieht man bei den Männern, dass da noch traditionelle Männlichkeitsbilder gehypt werden und auch reproduziert werden. Das eine ist dann diese stereotype Hypermaskulinität, diese martialische. Dann hat man auch, dass Männer über allem stehen, also keine Gefühle und keine Ängste haben dürfen. So, I'm a man, I'll be fine, ist einer dieser Sprüche. Ich bin ein Mann, ich werde schon klarkommen, egal was passiert. Ich brauche niemanden. Und als ich versucht habe, auf TikTok mir das anzuschauen, habe ich einen neuen Account gestartet und versucht, die Algorithmen so zu beeinflussen, dass ich eine Person wäre, eine männliche Person im Alter von 16 Jahren, die Interesse hat an der Bundeswehr. Und es war allgemein dann gleichzeitig auch ein Algorithmus, der mir sehr viel Sexismus vermittelt hat. Wenn du ein Mann bist, dann musst du deine Frau im Griff haben. Und dann auch von rechtspopulistischer Politik, sehr rassistisch gegen Migration. Und das war dann gleich ganz so ein ganzer Sumpf, in dem man dann reingekommen ist, von Militarismus, Chauvinismus, Sexismus und Rassismus.
Vielen Dank an Radio Blau und Carlo Hoffmann für das kleine Feature zur Geschlechterrolle in der Bundeswehr.
Well, how do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while in the warm summer sun? I've been walking all day and I'm nearly done. I see by your gravestone you were only 19 when you joined the great fallen in 1916. Well, I hope you died quick and I hope you died clean. Oh, Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drum slowly? Did they play the fife lowly? Did it home but that might just then lowered you down? Did the band play the last pause and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? And did you leave a wife or a sweetheart behind? In some loyal heart is your memory unshined? And threw you right back in 1916 to that loyal heart, you forever 19? Or are you just a stranger without even a name? Forever in shine behind the moldless pane, in an old photograph all torn, tattered and stained, and faded to yellow in brown leather frame. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? The sound that admired yet then lowered you down? Did they play the last pause and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? The sun shining down on this green field of thorns. The warm wind blows gently and red poppies long. The trenches have vanished and long under the pole. No gas, no barbed wire, no guns firing now. But here in this graveyard, you're still no one's land. The countless white crosses in new witness stand to men's blind and indifferent to this fellow man and a whole generation that were clutched and damned. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they lower you down as they lowered you down? And chorus, did the pipe play the flowers of the forest? And I can't help but wonder, oh, Willie McBride, to all those who lie here and know why they died. Did you really believe them when they told you the cause? Did they really believe that this war won and was? Well, the suffering, the sorrow, the glory, the shame, the killing and dying was all done in vain. Oh, Willie McBride, it all happened again and again and again and again and again. Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe slowly? Did the sound of dead might just they lowered you down? Did the band play the last pause and chorus?
Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat. Das englische Wort Loitering kann auf Deutsch verschiedene Bedeutungen haben, die hauptsächlich den Worten herumlungern, trödeln und rumhängen ähneln. Im militärischen Kontext kann es auch die spezielle Bedeutung von lungernder Waffe oder lungernde Munition haben. Eine Drohne bzw. ein Drohnenschwarm, der über einem Zielgebiet kreist, um Soldatengruppen oder Fahrzeuge zu beschießen. LMS ist die Abkürzung für Loitering Munitionssysteme und Kamikaze-Drohne halte ich für eine gelungene bildhafte Übertragung dieser Bezeichnung von Drohnen, die die Bundeswehr auf ihrem Beschaffungszettel, auf ihrem Bestellzettel gelistet hat. Zwei investigative Nachrichtenportale, nämlich Correctiv und Politico, haben in den letzten Tagen den Namen der Hersteller recherchiert und die Höhe der bisher geplanten Einkaufsbeträge. Neben den deutschen Herstellern Rheinmetall, Helsing und Stark ist kürzlich mit Elbit Systems ein israelischer Hersteller mit aufgenommen worden in die Liste militärischer Waffenhersteller der Bundeswehr. 377 Milliarden Euro sollen im Lauf der kommenden Jahre in Kamikaze-Drohnen investiert werden. Zeitenwende, Waffenwende, Game-Changer-Waffen. Ähnlich wie sich amerikanische und europäische Modehersteller einen Scheiß kümmern um die Arbeitsbedingungen der Menschen in den Herstellerländern, auf die Bestialität der bislang traumatisierendsten Waffensysteme. Sie kommen aus dem Nichts und innerhalb weniger Sekunden sind alle um einen herum tot. Auf die Bestialität solcher Waffensysteme kann in der Bundeswehr nicht mehr verzichtet werden? Demokratie gelte es, mit solchen Waffen zu verteidigen. Frauenrechte, Menschenrechte und die Freiheit, seinen Arbeitsplatz in einer Waffenfabrik zu sichern. Ich kann euch gar nicht schildern, wie sehr ich mich immer mehr schäme für mein Land.
Oh, Kapitulation. Oh, Reaktion.
Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat zwischen 13 Uhr und 14 Uhr exklusiv im Querfunk, beziehungsweise einige Beiträge lassen sich dann auch noch hören unter www.freie-radios.net. Friedensorganisationen haben einen Abrüstungsappell gestartet. Angesichts der massiven Aufrüstungspläne der Bundesregierung haben 5 Friedensorganisationen den gemeinsamen Aufrüstungsappell "Immer mehr Milliarden fürs Militär? Nicht mit mir!" ins Leben gerufen. Würde Deutschland das im Juni 2025 beschlossene Ausgabenziel der NATO von 5% des Bruttoinlandsproduktes erfüllen, das sich nochmal in 3,5 fürs Militär im engeren Sinne und 1,5 für zum Beispiel militärrelevante Infrastrukturmaßnahmen aufschlüsseln, lägen die Ausgaben bei weit über 200 Milliarden Euro pro Jahr. Das würde fast die Hälfte des vorgesehenen Bundeshaushaltes ausmachen. Der Appell richtet sich an die Bundesregierung. Die Organisationen fordern Stopp der Aufrüstungsexzesse, keine Belastung kommender Generationen, Diplomatie statt Waffenlieferungen, Stärkung von Völkerrecht, Rüstungskontrolle und ziviler Konfliktbearbeitung. Initiiert wurde die Aktion von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, DFGVK, Internationale Ärztinnen für die Verhütung des Atomkriegs, ÄrztInnen in sozialer Verantwortung, IPPNW, Netzwerk Friedenskooperative, Ohne Rüstung leben und Pax Christi, internationale katholische Friedensbewegung. Im Folgenden 3 Zitate von den InitiatorInnen. Philipp Ingenlöw vom Netzwerk Friedenskooperative hat gesagt, Zitat: "Der Abrüstungsappell stellt einen Startpunkt dar für weitere Aktivitäten, um der ausufernden Hochrüstungspolitik etwas entgegenzustellen. Angesichts der dramatischen Weltlage und immer neuer Rekorde bei den Rüstungsaufgaben ist es wichtig, dass die Forderungen nach Abrüstung von der Friedensbewegung verstärkt in die Öffentlichkeit getragen wird. Zitat Ende. Michael Schulze von Glaser von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, sagte, Zitat, schon jetzt ist klar, dass die für Abschreckung verwendeten Gelder für Gesundheit, Bildung, Soziales und Klimaschutz fehlen werden. Wir fordern die Bundesregierung auf, umzukehren und eine Politik der Diplomatie und des Völkerrechts zu vertreten. Zitat Ende. Für Pax Christi sagt Esther Müdler, Zitat, als Friedensorganisation sehen wir in der militärischen Aufrüstung keinen Weg, um Frieden und Sicherheit zu erreichen oder zu erhalten. Militärische Aufrüstung wird als alternativlos dargestellt, das ist sie aber nicht. Es gibt ein großes Repertoire gewaltfreier Ansätze zur Konfliktbearbeitung und Konfliktbeibelegung. Diese müssen nun in den Fokus von Regierungshandeln rücken. Zitat Ende, Esther Müdler von Pax Christi. Unterschriften werden ab sofort online auf den Websites der Organisation gesammelt und Unterschriftenlisten können dort bestellt werden. Die Unterschriften sollen dann zusammen mit den Forderungen des Appells im Rahmen der Haushaltsberatungen an die Bundesregierung übergeben werden. Also wer unterschreiben möchte, kann auf die Website von Pax Christi, auf die Website der DFGVK oder die Website der IPPMW Deutschland gehen.
Erst bauen wir Waffen, dann verkaufen wir sie weiter. Dann wird ein Krieg geführt, natürlich ein gescheiter. Dann stellen wir uns auf irgendeine Seite. Die andere geht dann selbstverständlich pleite. Dann finden wir das Ganze ganz gemein und sammeln unsere Waffen wieder ein. Dann gilt es schleunigst einen Krisenherd zu schaffen. Der braucht dann dringend unsere alten Waffen. Und währenddessen basteln wir an neuen, um einen potenziellen Gegner zu erfreuen. Die muss man dann natürlich ausprobieren, am lebenden Objekt studieren. Begleiterscheinungen wie Hunger, Tod und Qual sind zwar ein Schaden, doch nur grob und lateral. Begleiterscheinungen wie Hunger, Tod und Qual sind zwar ein Schaden, doch nur grob und lateral.
Und lateral?
Dann zündet einer wieder irgendwo die Welt an. Dann kommt der Richtige mal wieder an mehr Geld dran. Das macht dann irgendjemandem zu schaffen. Schon braucht man wieder neue Waffen. Und während weltweit alle protestieren, kommen wir kaum mehr nach mit Provozieren. Wir züchten weiter emsig Patrioten und halten sie als nützliche Idioten.
Wir züchten weiter emsig Patrioten und halten sie als nützliche Idioten.
Dann brauchen wir noch irgendeinen Bösen, von dem wir dann die freie Welt erlösen. Und finden wir nicht gleich einen Gemeinen, dann basteln wir uns eben einen. Es ist doch klar, dass jeder andere schlecht ist, wenn unsere Sache einzig richtig und gerecht ist. Drum lasst uns ewig weiter Waffen bauen, die wir den anderen kräftig um die Ohren hauen. Man kann das nennen, wie man will, humanitärer Overkill. Heiliger Krieg, gerechte Sache, die Fahne hoch, dass ich nicht lache. Die ganzen Sprüche schenke ich Ihnen. Beim Krieg geht's immer nur ums Geld verdienen. Und unsere Freiheit ist auch dieses Lied, wer weiß es, nur die des Marktes, nicht mehr die des Geistes. Du, du.
Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat. In Karlsruhe hat in den Abendstunden stattgefunden am 9. November ein Gedenken der Reichspogromnacht zur Zeit des Faschismus in Karlsruhe. Aufgerufen hat zu der Veranstaltung die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten. Hier die Rednerin Liane Holl für die VVN.
Vom 9. auf 10. November 1938 wütete in ganz Deutschland in den Städten der hassverfluchte Nazimob eine Reichspogromnacht, um Geschäften von Juden die Schaufenster einzuschlagen, jüdische Wohnungen zu plündern, die Insassen zu verhaften und Synagogen in Brand zu stecken. Feuerwehren traten überhaupt nicht an, um die Brände zu löschen. Dies war eine gemeine Verschwörung der Nazis gegen die Juden. Dieses Vorhaben und diese hasserfüllten Gedanken gegen die damalige jüdische Bevölkerung waren schon lange vorher vorbereitet. Wie es in der Philosophie heißt, Gedanken werden zu Worten, Worte werden zu Taten, Taten werden zu Handlungen und Handlungen werden zur Biografie. Die Biografie der Nazi-Herrschaft kennen wir aus der Geschichte zu Genüge. Doch es wurde auch diese Tat der Nazis die ungewollte Biografie der Juden hier in Deutschland, die bald darauf umgesiedelt und mit Waggons in die elenden KZs deportiert wurden. Die Biografien der Juden konnten aufgrund des Holocaust nicht zu Ende gelebt werden, weil man sie ermordete, bis auf diejenigen, die überlebten und immer noch als Zeitzeugen fungieren. So gingen in Karlsruhe 1938 beide jüdische Synagogen in der Karl-Friedrich-Straße und in der Kronenstraße in Flammen auf. Jüdische Menschen erlebten Gewalt und Hass. Mehr als 500 Karlsruher Juden wurden nach ihrer Verhaftung nach Dachau deportiert. Einige kamen frei, nachdem sie nachweisen konnten, dass sie auswandern wollten. Aber das war eher eine Ausnahme. Gerechtfertigt wurde diese furchtbare Tat, als Reichskristallnacht bezeichnet, auf die Reaktion auf das Attentat gegen Ernst Eduard von Rath in der deutschen Botschaft in Paris. Der 17-jährige Herschel Grünspan hatte von Rath erschossen, als Rache für die Abschiebung seiner Eltern. So viel dazu. Kurz nach Kriegsende hoben die Besatzungsmächte die Verjährungsfrist auf die Delikte während der NS-Zeit auf. Da kam ja einiges zusammen. Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Diebstahl, Brandstiftung, Sachbeschädigung, Nötigung und Vergewaltigung. Zugleich wurden gegen die Nazis ermittelt und prozessiert. Die strafrechtlichen Ahndungen liefen bis 1955 und selbst noch heute wird ernsthaft und intensiv nach ehemaligen Tätern gesucht. Die Entnazifizierung wurde missmutig und ungern angenommen. War es ja so, dass in den wichtigen Berufszweigen, wie zum Beispiel Oberstaatsanwaltschaft oder beim Bundeskriminalamt, ehemalige Täter ihr Wirkungsfeld bekamen. Denken wir heute nun an alle Opfer der damaligen Nacht und ihrem Schicksal, welches Menschen erlebten, die dem jüdischen Glauben angehörten. Denken wir an die schönen Gebetshäuser, die rücksichtslos niedergebrannt wurden. Wir, die VVN, Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen, gedenken mit dem Schwur von Buchenwald, der uns allen bekannt ist. Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
Hier noch eine Meldung, die ich gefunden habe auf der Website der Informationsstelle Militarisierung. Sie lautet: Bundeswehr zeigt Schüler an wegen Meme. Wie der Nachrichtenblog Jugend.info berichtet, wurde ein Schüler des Angell-Gymnasiums in Freiburg von der Bundeswehr wegen Beleidigung angezeigt. Gegen den Schüler namens Bentik wird wegen des Postens eines Memes über den Jugendoffiziersbesuch an seiner Schule ermittelt. Das auf Instagram gepostete Meme stellt einen Jugendoffizier dar, der mit einem Gewehr vor der Schulklasse stehend. Im Hintergrund befindet sich auf einem Bildschirm das Motto des Vortrags, welchen der Jugendoffizier vor der Klasse gehalten hat. Demokratie verteidigen, aber wie? Sowie eine Pointe im Sinne eines vermeintlichen Zitats des Offiziers, welches heißt: Also Kinder, wer von euch würde gerne an der Ostfront sterben? Vor dem Besuch des Offiziers gründete Bentig eine Zeitung, in der er zum Protest gegen den Besuch aufgerufen hatte. Die Unterstützergruppe Kein Verfahren für Bentig schreibt auf ihrem Instagram-Kanal folgendes: Nach dem Besuch des Jugendoffiziers sowie dem Posten des Memes drohte die Schulleitung mit einem Schulverweis und versuchte, ihn durch unangekündigte Gespräche einzuschüchtern. Schließlich folgten die Vorladung bei der Polizei und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Beleidigung. Durch Akteneinsicht konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Schuldirektor personenbezogene Daten an die Bundeswehr weitergeleitet hat und die Eltern des betroffenen Schülers zu Zeuginnenaussagen geladen wurden. Ebenfalls wurde ersichtlich, dass die Bundeswehr bereits Wochen im Voraus die Abteilung für militärische Sicherheit eingeschaltet hat, um besser einschätzen zu können, wie mit derartigen Störaktionen umgegangen werden solle und ob sich ein Besuch an dieser Schule überhaupt noch lohne. Soweit die Meldung vom 28.10., gefunden auf imi-online.de.
Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt? Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt? Nach dieser Erde wäre da keiner, die eines will.
Das war die Sendung Osmose mit Beiträgen freier Radios, diesmal nur einer und ich glaube ein sehr wichtiger in unserer heutigen Zeit. Es war aus Karlsruhe das Antikriegsradio. Detlef sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.